Moin zu Einfach Komplex. Heute sind wir mal wieder zu zweit. Burkhard und ich, der Gerrit, wir sind da und wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir hatten ja gesagt, im Wechsel gibt es eine Folge mit Gästen und dann gibt es wieder eine Folge ohne Gäste. Ja, und dann kam alles anders. Es kam Urlaub dazwischen. Wir wollten so zwischen Tür und Angel auf den letzten Drücker vor meinem Abflug in Urlaub nochmal was aufnehmen und dann, ja, hat es nicht hingehauen, ne? Aber ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Dafür hat Burkhard für heute was richtig Cooles vorbereitet. Und wir gucken mal, wie wir den Rhythmus weitermachen. Wir werden es sehen. Das andere, was ich sagen möchte, bevor es losgeht, wir werden von der Heisenware auf der Hannover Messe sein. Das erste Mal, dass wir uns als kleine Firma auf eine große Messe trauen. Ja,
und zwar als Aussteller, nicht nur als Besucher. Da waren wir schon ein paar Mal da. Ne?
Richtig, richtig. Natürlich haben wir schon mal Messen besucht, ganz genau. Und jetzt stellen wir aus. Ja, in Halle 14 werdet ihr uns finden können. Und wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, dann gibt es Gratis-Tickets bei uns in den Shownotes. Ja, da ist ein Link, da kann man sich auf der Hannover-Messe-Seite registrieren, einen kleinen Ticketcode eingeben, das ist quasi der Heisenware-Ticketcode und dann bekommt ihr ein Gratis-Ticket. Also, wenn ihr mögt, kommt zur Hannover-Messe vom 22. bis 26. April und besucht uns in Halle 14 am Stand der Young Innovators. Ja, so viel der Vorrede.
Ich glaube, Ericsson ist gegenüber oder irgendwas, diese kennt man vielleicht.
Genau, sagen wir dann vielleicht nochmal kurz vor der Messe und dann packen sie uns aber in die Shownotes, da gibt es die Gratis-Tickets. So, genug erzählt. Jetzt ist mein Redeanteil für heute auch schon wieder durch, denke ich mal. Burkhard, was hast du vorbereitet?
Ich hoffe nicht, Gerrit, lass mich nicht allein. Ja, moin erstmal. Ich habe noch gar nicht moin gesagt. Ich habe nur einfach mal dazwischen gefunkt. Ja. Ein bisschen offizieller machen. Was ich mitgebracht habe, ist gar nicht mal sowas Typisches und gar nicht so tief technisch. Ich wollte es eigentlich ein bisschen technischer machen, aber ich bin ein bisschen an der Informationsarmut gescheitert beim Recherchieren. Und zwar wollen wir uns heute mal über das E-Rezept unterhalten. Im Detail, aber ich würde ganz gerne am Anfang mal so kurz ein bisschen noch weiter aufmachen. Dieses ganze Gesundheitskrams, da fliegen ja viele Drei-Letter-Akronyms durch die Gegend. EPA, EGK, E-Rezept und ich weiß nicht, alles so. Und es gibt eine elektronische Patientenakte und ein Rezept und so weiter. Und ich selber, obwohl ich Apothekersöhnchen bin, das muss man mal so sagen, mein Vater ist altgedienter Apotheker, mittlerweile in Rente, auch gut so. Der ist aber immer noch im Einsatz als Apotheker, weil da gibt es keine Altersgrenze, solange du noch klar denken kannst, kannst du in der Apotheke stehen, als Apotheker tätig sein. Und der hat noch in seinem hohen Alter jetzt auch diese ganzen Umstellungen mitgemacht mit E-Rezept und so weiter, was für die Apotheken ja inhaltlich wirklich schon eine ganz andere Nummer ist. Mhm. Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt halt sehr viele Veränderungen, Digitalisierung im Gesundheitssystem. Und das wollen wir heute mal versuchen, in dieser Folge erstmal auf ganz hohem Level auseinanderzunehmen. Und dann gucken wir uns ganz genau, oder was heißt ganz genau, aber ein bisschen im Detail, das E-Rezept an. Ja. Und schauen mal, wer da so alles mitspielt und was da so los ist. So,
okay.
Aber ich versuche, es relativ naturwissenschaftlich technisch zu betrachten. Ich glaube, es wird mir nicht ganz gelingen. Kleiner Disclaimer vorweg. Man weiß es ja, es gibt ja auch viel Unmut und der kommt auch nicht von ungefähr. Okay. Aber ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten.
Gut, dann machen wir heute mal einen Service-Podcast sozusagen. Ja, aber ja, die Brücke zur Technik ist nicht so weit, weil alles digital, also alles elektronisch, alles digital inzwischen. Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja, genau. Genau.
Okay, cool, dann gib uns doch einen Überblick. Wie sieht's aus? Was muss man da alles wissen, bevor wir dann einsteigen? Ja.
Also ich fange mal an eigentlich mit dem Einschlag an. Das war eigentlich dieses Jahr. Also ich glaube, am 2. oder am 1. Januar sogar in den Nachrichten abends geguckt, am 1.1.24 hieß es so, bam, alles klar, ab heute sind alle Ärzte verpflichtet, nur noch E-Rezepte auszustellen. War für mich ziemliche Neuigkeit, weil wenn du das Thema nicht so einfach, also wenn du nicht in dem Sektor arbeitest und du hast es nicht auf dem Zettel und es interessiert dich nicht und du rennst vielleicht nicht jede zweite Woche zum Arzt, dann... Also ich hatte es jedenfalls nicht auf dem Zettel, für mich war es eine ziemliche Überraschung. Mhm. Hoppla, auf einmal ist das E-Rezept da. Klar, hat man vorher schon mal gehört gehabt, aber dass das jetzt tatsächlich scharf geschaltet wird.
Ja.
Ich glaube, das war viel für viele Leute.
Und das ist aber auch der einzige Weg, ist, glaube ich, der jetzt nur noch geht oder so. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal
die Das ist richtig. Es ist der einzige Weg, der nur noch geht. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht ohne Papier geht.
Okay.
Das Papier sieht anders aus.
Alles klar.
Und das ist, glaube ich, die Rettung gewesen jetzt in dem schnellen Ding. Aber genau. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt kommt schon wieder ein bisschen, es hat, glaube ich, viele Leute unvorbereitet getroffen. Mhm. Ich fand es relativ wenig kommuniziert im Vorhinein, weil es ja doch eigentlich es ist eine Digitalisierung, eine Änderung von Prozessen und Abläufen, die irgendwie jeden betreffen, die auch nicht ganz unwichtig sind. Wir sprechen hier von der Gesundheit und von Arztgängen und Medikamenten. Man hätte auch mal, finde ich, auch gerade in der Tagesschau oder irgend sowas mit einem kleinen Erklärvideo im Vorhinein schon mal das irgendwie anteasern können, ja. So in ja, Sachen Change Management und so weiter ist war es ein bisschen überraschend für mich, ja.
Aber. Ja. Nee, mir ging es auf jeden Fall auch so. Ich habe da vorher das erste Mal von gehört, glaube ich, in einem Interview von dem CEO von Shop Apotheke oder irgendeiner so Online-Apotheke, die halt schon eine Lizenz dafür hatten irgendwie und nur darauf gefiebert haben, dass jetzt endlich dieses Gesetz kommt. Also da habe ich dann gewusst, okay, irgendwas gibt's da, ja, ja. Da, irgendworauf wartet man in der Industrie, aber dass es dann kommt und wann es kommt, also das habe ich dann auch eben auch, wie du sagst, erst dann davon, als es plötzlich da war.
Ja, so. Genau.
Aber ich bin auch niemand, der alle 2 Wochen zum Arzt rennt, ja, also.
Nee, genau. Also vielleicht sind wir da auch, ja, nicht so gut informiert gewesen einfach.
Ja.
Naja. Gut, aber egal. Also jetzt wollen wir mal kurz gucken. Also es gibt, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdröseln soll, aber gucken wir erstmal, ich hätte beinahe gesagt elektrifiziert, was digitalisiert wurde. Das sind, glaube ich, ich nehme erstmal nur diese 2 wichtigen Dinge. Es ist die Patientenakte, die elektronische Patientenakte und das Rezept. Ja, das jetzt elektronisches Rezept heißt.
Darf ich vielleicht noch eine Sache sagen vorher, was mir gerade so einfällt? Warum ist das relevant eigentlich? Ja? Weil es ja ein total alter, wenig digitaler Prozess ist, der sehr viel benutzt wird und der jetzt irgendwie ja digitalisiert wurde quasi. Ja? Von heute auf morgen oder von langer Hand geplant, vielleicht nicht optimal. Und eigentlich kann man eine ganze Menge auch als Unternehmen daraus lernen, weil da gibt es ja auch ganz viele Sachen, die nicht digital sind, noch nicht elektronisch funktionieren. Vielleicht zukünftig sollen, oder?
Ja, voll. Also ich meine, daran gibt's ja gar keine Zweifel, dass wir unser Papier und unser also Bürokratiemonster, was aus Papier besteht, in Deutschland abschaffen müssen, so schnell wie es nur irgendwie geht. Ja, also ich glaube, die Diskussion muss man nicht mehr führen und dass eine digitalisierte Welt heutzutage einer analogen Welt schwer überlegen ist in Effizienz und auch in Archivierbarkeit und in Korruptionsfreiheit. Also du kannst einfach nicht mehr, wenn die Prozesse digital festgelegt sind, dann kann nichts mehr gemauschelt werden.
Ja.
Also das ist halt, das sind alles Vorteile, würde ich mal sagen. Die sind ganz glasklar. Ja. Und also ist der Weg grundsätzlich der richtige. Ja. Wie überraschend man den einschlägt und wie schnell man das ablöst von analog zu digital, das sind alles so Fragen, da kann man jetzt sich ärgern. Also ich bin immer der Meinung, wenn man was umstellt, von einem analogen System auf ein digitales, dann sollte man das machen mit Schrecken vielleicht, aber nicht so langwierig. Denn ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man lange Zeit beides hat. Wenn man im Limbo ist zwischen analog und digital und irgendwie Mitarbeiter beides verwalten müssen. Die Zettel, die irgendwie in der Schublade aufgehoben werden müssen und irgendwelche digitalen Kopien von diesem Ding.
Ja.
Hatten wir auch eine Folge, Gerrit, du erinnerst dich, Single Source of Truth. Ja, da weißt du schon nicht mehr, ne? Ist jetzt das Papier wichtiger oder die digitale Datei oder was oder wie? Ja, ich glaube, es ist immer blöd, wenn man im Limbo ist. Das heißt, gut vorbereiten die Sache, eine gut getestete Lösung haben und dann relativ zügig umschalten, also den Prozess von analog auf digital.
Ja. Vorher ankündigen.
Im besten Fall vorher ankündigen, genau.
Okay, prima, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee,
ich dachte, dass wir nochmal vielleicht den Bogen schlagen, wenn es die Leute nicht oder die Zuhörenden nicht von alleine sowieso schon gemacht haben, ja, warum das jetzt relevant ist für einen Technik-Podcast sozusagen.
Ja, genau. Ja, genau. Weil es halt eins der großen Digitalisierungsthemen ist. Ja. Und wir wollen einfach auch mal gucken, also wir beschaffen uns ja firmenmäßig, sag ich mal, öfter mit Digitalisierung von Industrieprozessen.
Mhm.
Also wie kann ich irgendwie eine Produktion effizienter gestalten durch Digitalisierung, wie kriege ich irgendwie Werte aus meiner Maschine raus, die mir weiterhelfen, irgendwie das schneller zu machen und so weiter. Mhm. Hier sprechen wir jetzt natürlich mal von Gesundheitsdaten, aber das geht ja genau, also ist ja genau das Gleiche, ja. Kann mir im Notfall, im besten Fall irgendwie den Gang zum Arzt komplett sparen, weil wir jetzt hier auf einmal eine digitale Verknüpfung haben.
Ja.
Cool. Leider ist die Politik noch ein bisschen im Wege. Okay. Ich hab gedacht so, ach cool, mit dem E-Rezept. Weil ich bin nämlich so einer, der chronisch krank ist quasi. Das klingt jetzt schlimmer als es ist. Ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und muss halt irgendwie alle Nase lang. Das heißt, exakt einmal im Quartal, alle 3 Monate, ist quasi die Versichertenkarte ungültig. Gesetzlich, nicht technisch. So. Und dann muss ich halt quasi hingehen und das mache ich seit 20 Jahren, das immer wieder gleiche Medikament, was ich brauche, immer wieder mit dem Gang zum Arzt, der schreibt mir immer wieder ein Rezept und natürlich nicht der Arzt, ja, die haben ja so Blanko-Dinger, das ist ja auch kein Geheimnis, ja. Das wäre ja Wahnsinn, wenn der Arzt das jedes Mal angucken müsste. Also der Prozess ist eigentlich sowieso auf Kontinuierlichkeit ausgelegt. Es ist aber so, ich muss halt immer hingehen und dann immer wieder zur Apotheke gehen und das immer wieder einlösen.
Ja.
Und jetzt habe ich gedacht, komm, das E-Rezept ist ja cool. Dann brauche ich ja nur noch anrufen. Die haben ja meine PIN oder irgendwie. Und das buchen die mir aufs E-Rezept. Mhm. Und dann latsche ich einfach noch in die Apotheke und ist fertig. Pustekuchen. Das ist halt, ob das eh ist oder nicht, musst du trotzdem deine Gesundheitskarte vorzeigen alle 3 Monate. Da hat sich genau nichts dran geändert. Ja, insofern und dann wurde bei mir schon wieder, dann habe ich schon wieder gedacht, oh ja, Mann, also schade irgendwie, aber gut.
Dann bringe ich dich jetzt zurück auf die Spur. Ich habe dich unterbrochen, als du von der Patientenakte gesprochen hast und dem.
Genau,
und
ich bin ins Labor gekommen. Wir wollen wieder mal ein bisschen naturwissenschaftlich das ein bisschen auseinandernehmen. Genau, ich hatte gesagt, es gibt also 2 Gegenständlichkeiten, die wir digitalisieren wollen, und das ist die Patientenakte und das Rezept. Mhm. Beides ist irgendwie wichtig, aber beides ist sehr unterschiedlich. Und zu der Patientenakte, das ist eigentlich noch die Königsdisziplin, finde ich, und auch das Wichtigste, die elektronische Patientenakte. Was soll das sein? Was ist das? Die Idee ist eigentlich glasklar und auch sehr überzeugend. Ich möchte halt eigentlich von Jahr 0 an, das geht jetzt nicht mehr bei denen, die quasi jetzt ins Brownfield kommen, so wie wir sind ja schon analog aufgewachsen, aber die Zukunft sieht so aus, dass der Mensch, der ins Leben kommt, von Tag 0 an eigentlich eine elektronische Patientenakte mit einer klaren ID zugeordnet bekommt, wo dann zeitlebens alle Diagnosen, alle Arztbesuche, alles, was gesundheitlich relevant ist, in diese Patientenakte zugeordnet zu dieser Person eingespeichert werden. Ja. Und das hat einen sehr, sehr großen Vorteil, weil ich ziehe um in meinem Leben 1000 Mal. Ich werde den Arzt wechseln hier und da. Ich bin mal beim Spezialisten, mal beim Allgemeinarzt und so weiter. Und ständig müssen Ärzte sich informieren, was war vorher, was ist mit Kreuzwirkungen und so weiter. Hatte der schon mal irgendwie, was weiß ich, eine Kreuzbandoperation, dann gucke ich mir das Knie jetzt nach diesem neuen Unfall ganz anders an und so weiter und so fort. Es ist halt unglaublich wichtig, Transparenz zu schaffen, was war mit meinem gesundheitlichen Lebenslauf so los, ja, wenn ich halt zum übernächsten Arzt komme. Ja. Ja, und das funktioniert ja heute gar nicht. Ja. Also ich erlebe das immer selber, du wechselst den Arzt. Ja, und dann haben die das vielleicht zugefaxt, dem nächsten oder auch nicht. Ja, und eigentlich weiß der nächste Arzt nichts von dir. Ja. Und du fängst halt komplett von vorne an, weißes Buch. Ja. Dabei bist du schon irgendwie 40 Jahre alt und hast da irgendwie schon richtig was auf dem Kerbholz.
Man muss selber zusammensammeln, wo man schon irgendwelche Berichte
musst du deine CDs irgendwie zusammensammeln vom letzten CT oder was so und dem da abgeben. Dann haben die aber kein Laufwerk mehr und auch keinen Bock, das irgendwie einzulesen. Also Status quo, analog, völlig, die funktioniert einfach nicht, tot. Ja. Bringt nichts. Und wäre natürlich Riesenvorteil, wenn wir das hinkriegen würden. Ja, das ist die elektronische Patientenakte. So, und viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Mhm. Doch vielleicht noch eine Sache, das wusste ich zum Beispiel nicht. Es ist tatsächlich so, dass die gesetzlichen Krankenkassen schon seit 2021 verpflichtet sind, gesetzlich, jedem Patienten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich sehe meine.
Ah, cool. Ich habe meine gerade angemeldet. Jetzt hier noch vor dem Ding habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann muss ich eigentlich auch eine haben. Das ist kein Geheimnis bei der Techniker. Habe ich mal kurz geguckt. War noch nicht freigeschaltet. In meine Techniker-Cloud-Internet-Dings gibt es das nicht. Aber in der App kannst du den TK-Safe, heißt das dann. Das ist quasi die Realisierung für die Techniker-Krankenkasse von den elektronischen Patienten.
Ich mache noch schnell die Werbung für die Barmer sozusagen. Ja, also ich bin bei der Barmer. Und da sehe ich das irgendwie, weiß mehr oder weniger genau, wann ich da beim Zahnarzt war oder wo auch immer.
Du hast auch schon Einträge da drin, oder was?
Ja.
Ach cool, ich habe noch keine drin, weil ich noch nie im Arzt gesagt habe, hier,
trag das extrem, da. Also extrem, also als ich letztes Mal geguckt habe, glaube ich, war es sehr verzögert. Also weiß ich nicht, da war ich dann schon mal wieder irgendwo anders beim Hausarzt oder beim Spezialisten. Und dann dauert es ein paar Monate, bis das dann da steht, aber das hat erstmal funktioniert.
Cool, nicht schlecht.
Da bist du weiter. Und mit Befunden und so weiter tatsächlich auch,
ja. Ja, so soll es sein. Ja. Das ist ja die Idee. Ja, cool. Ist ja nice. Genau. Kleines Problem, was wir hier haben. Aber das verschiebe ich, das kleine Problem. Ich komme nochmal drauf zurück, weil ich will erstmal kurz unsere Parteien klar machen. Und dann haben wir das E-Rezept. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Wir wollen quasi das Rezept, diesen rosa Zettel, den man so kennt, den, wenn man beim Arzt war, wenn man irgendwas verschrieben bekommt, ein Medikament, was du nicht sonst so in der Apotheke kriegst, brauchst halt diesen rosa Zettel. Damit rennst du dann ja typischerweise zur Apotheke und bekommst das. Und das gibt's jetzt halt in digitaler Form. Das ist halt das E-Rezept. Mhm. So, jetzt haben wir erstmal so zwei Use Cases, die wir digitalisieren wollen. Und dann haben wir jetzt, das will ich auch nochmal gucken, welche Parteien gibt's überhaupt in diesem Gesundheitssystem, wenn wir gleich weitersprechen. Na, da gibt's halt den Versicherten oder Patienten, Also du Gerrit und ich, ne? Ja. Dann gibt's den Arzt. Das ist derjenige, der quasi, ne, das ist eine ganz andere Rolle. Das ist derjenige, zu dem gehst du als Versicherter und kriegst im Notfall ein Rezept verschrieben mit verschiedenen Verordnungen drauf und oder dann die entsprechende Eintragung in die Patientenakte. Und dann haben wir den Apotheker auch noch als Mitglied in dieser Runde. Und dann haben wir noch als Partei, könnte man sagen, so Pflegeeinrichtungen und so weiter, die dann, das ist heute jetzt noch nicht ganz so relevant, aber die dann quasi auch Abrechnungen machen digital, ne, wo du quasi eine Versorgungsdienstleistung bekommst. Könnte auch in deiner elektronischen Patientenakte sein, dass ich quasi ein Pflegehaus quasi auch authentifizieren kann und so weiter. Ja. Jetzt haben wir dieses Bild, ne, wir haben also den Versicherten, wir haben diese zwei Dinger und wir haben die ganzen anderen Rollen. Und alle die wollen jetzt quasi auf digitalem Wege Informationen austauschen erstmal und einsehen. Ja. Jetzt geht's los, ja. Wenn man das jetzt halt quasi digital machen will, wie funktioniert das, ja? Also es gibt ja grundsätzlich, es könnte also mehrere Möglichkeiten geben, ja. Es könnte so sein, zum Beispiel, dass meine Patientenakte nur lokal bei mir liegt. So könnte man das denken. Ich habe das quasi auf dem Telefon oder so.
Wie so ein Bitcoin-Wallet oder so.
Ja, wie so ein Bitcoin-Wallet. Sehr geil. Ja, genau. Ja. Guter Vergleich. Und andere Leute dürfen das quasi nur auf Request einsehen. Und ja, würde ich sagen, okay, jetzt bin ich gerade in der Apotheke, habe jetzt mein E-Rezept hier lokal liegen auf meinem Telefon und dann kriege ich so eine Art Anfrage. Ja, die Apotheke, Sternenapotheke oder irgend sowas. Herr Doktor irgendwas, will jetzt dein Rezept haben? Ja, darfst du haben. Der steht ja gerade vor mir. Also du könntest quasi Einsicht gewähren und Leute können sich das einmalig abziehen und dann ist es wieder dicht. Ja. So funktioniert es nicht.
Ich fände es auch zu kompliziert irgendwie. Also klar, so datenschutztechnisch finde ich die allerbeste Variante, ne? Wie auch immer.
Ja, vermutlich. Also dafür bin ich nicht weit genug im Philosophieren.
Genau,
also es hat bestimmt auch alles seine Nebenwirkungen und Risiken.
Ja.
Da musst du dann wieder den Arzt
kommt, kommt's weg machen. Und dann ist es weg.
Ja, und er hat eine Kopie davon gezogen, weiß nicht, was passiert mit der, ja, ja. Bombardiert die sich selbst dann danach und weiß ich nicht.
Gut.
Ist auch egal, aber
ich sag nur,
es gibt verschiedene Wege, wie man darüber denken könnte, was so passiert, aber was tatsächlich ist, es ist eine zentrale Massendatenspeicherung. Mhm. Und zwar in der sogenannten, das ist so ein Wort, das schwebt über TI, in der Telematik-Infrastruktur. Also das heißt nicht Cloud, sondern es heißt halt Telematik-Infrastruktur. Ja. So, und die Telematik-Infrastruktur, was ist das jetzt kurz? Also jetzt haben wir ja verstanden, E-Rezept, Patientenakte und die ganzen Herren drumherum. Und wenn wir jetzt daraus so ein kleines Bildchen malen, dann ist die Telematik-Infrastruktur halt quasi oben. Ne? Und alle connecten sich in die Telematik-Infrastruktur und das ist so eine Art Datenautobahn. Und Verzeichnisdienst, da steht quasi drin, was gibt's alles für Apotheken und was gibt's alles für Ärzte und wer arbeitet da und wer hat welchen Heilausweis und so weiter. Ist da alles drin, ne? Massenspeicherung, Telematik, also alle die Zulieferer in das Gesundheitssystem und auch alle Versicherten sind da eingetragen mit ihren IDs und so weiter.
Ja.
Und da liegen dann auch natürlich hoffentlich pro Versicherten schön zugeordnet, isoliert, die E-Rezepte von Gerrit, die E-Rezepte von Burkhard und die E-Rezepte von Alexandra und so weiter und so fort. Alles zentral da oben drin. Und diese Telematik-Infrastruktur managt diese ganze Koordination. Ja, von Gerrit geht zum Arzt XY, der erstellt ein Rezept, das wird dann in der Telematik-Infrastruktur hinterlegt. Dann gehst du zum Apotheker und sagst, bitte dieses in der Telematik-Infrastruktur hinterlegte Rezept wieder abrufen. Das ist jetzt wichtig, was ich gesagt habe.
Ja.
Da gehen wir gleich nochmal aufs Detail rauf. Also was ich sage, diese ganzen Informationen, die wichtigen, also die wirklichen Daten, sind immer zentral und jeder Teilnehmer an diesem Gesundheitssystem muss immer wieder sich authentifizieren gegen dieses zentrale System und diese Daten davon abfragen. Mhm. So funktioniert es andauernd. Ja. Und ob du das bist mit deiner E-Rezept-App und für dich deine Informationen abfragst auf dein Telefon oder ob das der Apotheker ist, dem du quasi eine ID gibst, mit der er für dich die Informationen, die für ihn relevant sind, nämlich dein E-Rezept, ja, das er jetzt ja gerade irgendwie mal einlösen will, abfragt, das ist dabei eigentlich egal. Ja. Gut. Telematik-Infrastruktur, wer betreibt das? Eine Firma? Die Gematik. So heißt die Gematik GmbH. Das muss man mal gehört haben,
glaube Gematik ich. Gematik ist in diesem wahrscheinlich in Staatshand oder sowas. Ist
ja, genau.
GmbH des Staates oder eine AG oder so.
Genau, ich habe das mal hier gerade, das habe ich natürlich hier hingespickt. Ich lese das vor, die Gesellschafter der Gematik sind das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, der Deutsche Apothekerverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung.
Okay, krass. Also das ist nicht nur in staatlicher Hand, das ist ja dann auch privat.
Genau. Das Gesundheitsministerium hält 51% der Gesellschaftsanteile. Mhm. So sieht's aus. Das ist die Gematik.
Ja. Gematik wurde die extra dafür geschaffen?
Ja.
Klingt ja so.
Ja, ich glaube schon. Also das ist das ganz klare Ziel der Gematik. Die hat keine andere Rolle als diese Telematikinfrastruktur, als diese Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems zu koordinieren und zu implementieren. Also die haben auch Implementierungspartner, die machen nicht, also soweit ich weiß, machen die nicht alles selbst, aber die sind der zentrale Koordinationspartner, dafür auch abgesegnet quasi für diese
Vorhaben. Ich gucke gerade, die sind 2005 gegründet, also vielleicht haben die noch andere Aufgaben, wie auch immer. Rund um Gesundheit.
Rund um Gesundheit, ja. So kürzen wir es mal kurz ab. Ich glaube, damit sind wir, jeder kann ja Wikipedia selber lesen. Das ist ja...
Ja, passt.
Okay, die Gematik. Genau, die Gematik macht das. Und jetzt will ich auch noch mal kurz was sagen, wie das grundsätzlich funktioniert. Es gibt tatsächlich also diese Telematik-Infrastruktur. Ich habe versucht, wirklich lange rauszubekommen, was das wirklich ist technisch. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt hier große Warnung, großer Disclaimer in dem Podcast. Ich habe, glaube ich, eine Idee, was es ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und es ist unglaublich schwer herauszubekommen, was es technisch wirklich ist. Ja. Während das woanders nie ein Geheimnis ist, da sagt man, okay, das ist halt irgendwie eine AWS-Cloud-Infrastruktur mit so und so. Oder das ist Microsoft Azure gehostetes Krams mit irgendwie ganz normal REST-API-verteilte Server oder irgendwie, ja. Mhm. Das steht nirgendwo. Auch bei längerer Recherche nicht schnell rausfindbar, wie es wirklich ist. So. Also deswegen kann ich nur sagen, aus den Indizien, die ich so gefunden habe, was ich denke, dass es ist, mit so einer 80-90% Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Was man wissen muss, ist, dass die TI, die Telematikinfrastruktur, wie sie heute funktioniert, für das E-Rezept und so weiter, das ist quasi Version 1, wie sie das so sagen. Mhm. Und die hat ja auch in der Vergangenheit, ich glaube, das haben viele gehört, ist zu sehr viel Ärger und Frustration geführt, weil es ständig irgendwie langsam war, zu großen Teilen mal ausgefallen ist. Es gab auch größere Probleme bei der Zuordnung. Ne? Also das ist ja immer dieses, wenn ich so eine Massenspeicherung mache und mit sensiblen Daten, dann ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn der zum Beispiel der Arzt irgendwie ein Rezept ausstellt und das kommt gar nicht in die Apotheke, die das abrufen soll, sondern irgendwo ganz anders hin, nämlich zur Krankenkasse oder irgend sowas. Ja.
Ja.
Die habe ich übrigens vergessen, die Krankenkassen, gerade bei diesen Rollen ganz am Anfang. Mhm. Die sind natürlich auch noch ein ganz wichtiger Partner an dieser Infrastruktur. Und das ist tatsächlich auch mal passiert. Da sind Sachen durcheinander gekommen, die eigentlich nicht durcheinander kommen dürfen und so weiter. Wie auch immer, also die Telematik-Infrastruktur 1.0, und soweit ich das verstanden habe, ist so eine Art, fast so ein bisschen so eine Art eigenes Netzwerk, könnte man sagen. Und so ist auch der Sicherheitsaspekt. Das heißt, das ist eigentlich keine Cloud in diesem Sinne, wo sich Hamsel und Pamsel irgendwie mit einer Authentifizierung einwählen kann, sondern das ist quasi wie so ein eigenes gesichertes Netzwerk. Und du brauchst tatsächlich auch so einen sogenannten Connector. Das ist jetzt auch so ein Buzzword, was in diesem Bereich aber so genutzt wird. Der Connector ist ein Stück Hardware. Das kann man sich so vorstellen wie so ein DSL-Router, so ein alter. Mhm. Der quasi, also diese Hardware, die musst du richtig anschließen an eine eigene Leitung, nämlich an diese Telematik-Infrastruktur. Das ist richtig eine Installationsaufgabe in den Praxen und in Apotheken. Ja.
Ach ja, da hängt jetzt also kein Ethernet-Anschluss?
Doch, da hängt, glaube ich, das ist dann am Ende, ist es ein VPN, was da rausgeht. Ja. Ja, okay. Das ist tatsächlich irgendwie, frag mich jetzt nicht, ob das ist dann, glaube ich, egal, ob das Ethernet oder Kupfer, das geht dann schon irgendwie über Klingeldraht raus.
Ja, okay.
Aber also inhaltlich funktioniert das wie Internet.
Also das läuft über Leitungen, die da sind, nur es wird irgendwie anders reingehört.
Ja, genau. Ja, okay, also die haben jetzt keine neuen Erdkabel dazu.
Ja, das ist schon. Was?
Das geht über Leitungen, die da sind, aber das geht quasi nicht über diese Standard- Also es geht mit so verschlüsselten, also mit VPNs, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, von der Box ab über Standardleitung, aber über VPNs und dann kommt das irgendwo dann zentral raus schon, diese VPN. Ja. Da gibt es große VPN-Server, glaube ich.
Ja, VPN, nochmal kurz in einzusetzen, sind so Tunnel zwischen Netzwerken oder Tunnel, die ein Netzwerk aufspannen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die VPNs sind die Virtual Private Networks und im Prinzip verlängern die Das ist so ein bisschen so, als würdest du quasi dein Kabel viel weiter hinten einstecken. Ne? Also es ist eine Art und Weise, wie ich eine sichere Verbindung aufbauen kann auf einer eigentlichen unsicheren Strecke, nämlich diesem geteilten Kabel irgendwie was. Ja. Aber also quasi, als hätte ich ein riesen Verlängerungskabel, so kann man sich's vorstellen. Ne? Und dann geht dieses von diesem Stück Hardware, diesem Connector, der in den Praxen steht, also ich habe keinen Connector zu Hause und du auch nicht.
Ja.
Das ist jetzt also ein Gerät, was diejenigen brauchen, die jetzt E-Rezepte ausstellen oder E-Rezepte abfragen. Mhm. Also mindestens mal braucht der Arzt und der Apotheker so einen Connector. Und von diesem Connector aus kann man sich vorstellen, das ist eine ganz lange Verlängerungsschnur bis hin auf diese Telematik-Infrastruktur, in die Gematik-Firma rein quasi. Und da kommen die Daten dann zum Vorschein.
Ja.
Ja, und dann dürfen sie da auch unverschlüsselt sein, weil dann sind sie ja schon da angekommen, wo die Herren sich darum kümmern. Ja. Und bis dahin liegt dann eine lange VPN-Leitung.
Ja, okay.
So, dass so ähnlich
kann mehr man sich Details vorstellen. Im VPN, in der VPN-Folge.
Genau.
Die wir gemacht haben.
Genau.
Weiß nicht mehr wann.
Weiß ich auch nicht. Genau, wir haben mal eine Folge gemacht über VPNs. So. Und da das halt Böckschen sind, mit einem eigenen kleinen Minicomputer drauf und einer Hardware, und dann brauchen die, und wie funktioniert jetzt die Authentifizierung? Also woher weiß die Gematik, dass das jetzt nicht gefaked ist, sondern gut ist? Ja, da gibt's im Prinzip, die Ärzte haben, habe ich mir das aufgeschrieben? Ja, genau, es gibt den elektronischen Heilberufsausweis. Ja, das ist die, du lachst, das ist der, aber das ist wichtig. Also
schmunzel.
Es gibt, er schmunzelt, okay. das ist eine, und das sind alles so, ich habe es noch nie selbst gesehen, weil ich jetzt nicht in dem Business bin, aber mein Vater hat mir das bestätigt, wir haben beim Frühstück einmal kurz drüber gesprochen, er meinte, ja, jeder hat so ein, jeder Apotheker und jede fachlich Angestellte da, jede PTA, wie es heißt, pharmazeutisch-technische Assistentin, die haben halt so einen elektronischen Heilberufsausweis. Und der berechtigt dich dazu, an dieser, dich authentifizieren zu können mittels eines Connectors an der Telematikinfrastruktur. Ja. Mhm. Also man kann sich gleich, im einfachsten Fall ist das halt auch nur so eine Checkkarte und die steckst du halt in dieses Ding rein. Ja, und dann piept das einmal, sagt grün, alles klar, wir kennen dich da, du bist da eingetragen. Ne? Das ist richtig manuell, wahrscheinlich gab es da mit einer Post irgendwie hin und her. Und dann blinkt dann bei der Telematik, okay, das ist ja Alexandra Wenzel irgendwie, die arbeitet in der Apotheke, so und so, und das passt. Ja. Das muss stimmen, ja. Und dann gibt's das sogenannte SMC-B-Chipkarte. Der elektronische Heilberufsausweis identifiziert die Person, die in einem Betrieb arbeitet, und das SMC-B, frage mich jetzt gerade nicht, was es in lang heißt, identifiziert die Betriebsstätte an sich, so,
ja.
Und dann mit der Kombination SMCB und EBH in diesem Connector fängst du an, E-Rezepte durch die Gegend zu schieben und zu empfangen. Ja. Der Arzt, wenn du dahin gehst, nutzt diese Konnektoren heute, um die E-Rezepte abzurufen.
Mhm.
Und die dritte Möglichkeit, sich an der Telematikinfrastruktur reinzuhängen, ist die EGK, die elektronische Gesundheitskarte.
Ja.
Das kennst du. Die meisten kennen das, die jetzt ab 24 schon mal beim Arzt waren. Du brauchst halt deine und nur deine elektronische Gesundheitskarte, was heißt elektronisch, die sind alle elektronisch heutzutage, also deine Krankenkassenkarte quasi mal auf Flachdeutsch irgendwie.
Mhm.
Und die wird aber auch eingeschoben in dein Gerät, ja, das ist auch Hardware. Und da drauf ist quasi der PIN und die Authentifizierungsdaten, die dem Apotheker erlauben, zusammen mit seinen Authentifizierungsmitteln, nämlich diesem elektronischen Heilausweis und dieser SMCB, ja, und das alles drei zusammenkommt, dann kann der quasi der Arzt dir ein E-Rezept ausstellen.
Ja.
So, und am Ende des Tages braucht der Apotheker wieder auch wieder nur seine Zugänge. Und was er braucht, ist von dir die elektronische Krankenkarte, weil das quasi identifiziert quasi wie so ein Schubfach, ne? Kann man sich so vorstellen, in der Telematikinfrastruktur gibt es so ein Schubfach mit der Nummer dran von deiner elektronischen Gesundheitskarte, die da drinnen gespeichert ist. Ja.
Ja.
Deswegen, das ist das heute auch das Mittel der Wahl, gehst du zum Arzt und hast einfach nur deine Gesundheitskarte, steckst die da rein, und wenn der Arzt quasi den Rezept verschreibt, dann bucht er mittels dieser drei Authentifizierungsdinger für dich ein Rezept hin, was dann in deinem Kasten liegt, an Telematikinfrastruktur. Dann gehst du zur Apotheke rüber, gibst dem wieder deine elektronische Gesundheitskarte hin. Und das ist neu. Die Apotheken mussten sich jetzt alle quasi vorne an den Beratungsschalter ein Kartenlesegerät hinstellen. Mhm. Das hatten die früher nicht, weil du kamst da einfach nur mit dem Zettel an. Und den haben die dann irgendwie in eine Schublade gelegt. Jetzt müssen sie die Möglichkeit haben, relativ zügig deine Krankenkassenkarte abzuscannen. Warum? weil sie jetzt eine Anfrage machen gegen die Telematikinfrastruktur. Ja, und wenn sie selber die richtige, gültige Ausweise haben, dann rufen sie quasi alles ab, was da liegt, nämlich dein E-Rezept oder deine E-Rezepte. Dann haben sie das auf dem Bildschirm und dann können sie dir dann ein Medikament geben. Ja.
Klingt ziemlich straightforward und ganz gut eigentlich.
Ja. Und ist auch gut, ja. Also jetzt, man hat, glaube ich, seit 24 irgendwie sowas wie 25 Millionen E-Rezepte schon eingelöst. Ah. Aber es war sehr, sehr holperig, der Start, muss man schon sagen. Aber ich will jetzt nicht drauf rumkauen und so, aber es gab schon mal, dass der Arzt irgendwie bis zu 10 Minuten brauchte, bis ein einzelnes E-Rezept hochgeladen wurde. Also es gab sehr, sehr viel Frust, was man verstehen kann. Weil so, wenn du eine Arztpraxis morgens kennst, da sitzt ja sowieso gerne schon mal eine Stunde.
Da ist
so,
immer voll und sind genervt. Und
genau, da ist ja schon das Unterschreiben des Arztes wird ja schon optimiert. Und wenn du dann auf ein einzelnes Rezept 10 Minuten warten musst, bis das dann herzlich mal irgendwie in die Telematikinfrastruktur eingepflegt wurde.
Ja, das ist halt irgendwie, genau. Also Respekt, Burkhard, dass du diese ganzen Begrifflichkeiten, Abkürzungen und Prozesse jetzt gerade hier so aufklären konntest. Ja, das ist total gut verständlich gewesen.
Ja, ich hoffe, es ist. Also ist so ein bisschen Bulimie-Podcast heute. Ich habe es natürlich auch vorher nochmal mehr aufgegleist, weil man kann sich das kaum merken. So, mal gucken, wie lange das in meinem Gehirn so verankert bleibt.
Wie ist das jetzt mit der Telematik-Infrastruktur? Also, dass du sagst, es ist ein eigenes Netzwerk. Spielt das Internet irgendeine Rolle bei der ganzen Sache?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja quasi das Internet, aber mit VPN halt quasi. VPN-Technologie,
ja.
Und nicht so modern und tatsächlich auch
Moment, ist es das Internet, ist es das World Wide Web, ist es das, was wir so, wird da das Gleiche benutzt irgendwie oder haben die sich eigene
hingestellt? Es ist schon sehr anders als das, also wenn wir jetzt sagen, das moderne Web-Internet, wo wir meistens drüber sprechen mit SaaS und so weiter, ist damit nicht vergleichbar mit der Telematik-Infrastruktur 1.0, ja. Das funktioniert schon anders, die haben da quasi lokale Server stehen und die haben da groß, ich muss ein bisschen vorsichtig reden, aber ich schätze, die haben da halt große VPN-Server-Endpunkte stehen und es funktioniert von der Architektur her schon ganz anders als jetzt moderne Lastverteilung über Cloud-Services und so weiter.
Und das ist jetzt auch nur für diesen einen Use-Case wahrscheinlich dann hingestellt worden und da wird nichts anderes drüber gemacht.
Ja, jein. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, tatsächlich ist es wirklich schwierig und man hat jetzt einen gesehen, du musst ja sehen, wann sind diese Entwicklungen losgegangen, ja. Das haben die ja nicht 24 irgendwie alles hingestellt und dann ging das, ja. Das
ist ja ewige Vorlaufzeit.
Wahrscheinlich tatsächlich 2005, wo die Gematik gegründet wurde.
Vermutlich, ja. Ist wahrscheinlich gar nicht abwegig und damals war das jetzt auch noch nicht total abwegig, so die Sicherheitstechnik zu implementieren.
Nämlich, indem ich viel VPN-Kanäle aufbaue, indem ich Hardware mit Verschlüsselungskarten und so weiter. Das war halt de facto Standard damals. Ist ja auch okay, ja. Es hat natürlich total krasse Einschränkungen, weil du kannst jetzt überlegen, wir haben ja noch gar nicht über den, also für die Ärzte und die Apotheken, fein, für die ist aber immer noch Mist, die müssen immer ständig mit so einer Hardware rumeiern, ja, da musst du das mal updaten, da geht das ja auch mal kaputt, ist eigentlich inconvenient und auch teuer, dann brauchst du wieder spezielle Dienstleister, die diese Hardware dann auch in dein Apothekenmanagementsystem integrieren und so weiter, das soll ja auch, ne, du hast so eine Apotheke oder einen Arzt, vor allen Dingen einen Arzt, der hat ja irgendwie IT, also der hat ja Software, wo er seine eigene Patientenakte und alles pflegt so. Und das muss ja irgendwie alles interagieren mit diesen Hardwareboxen und so weiter. Ist schon ziemlich clunky, sag ich mal, ziemlich oldschool. Ja. Und das weiß man und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist, du und ich, ja, wir wollen ja keinen Connector uns irgendwo hinstellen, nur um irgendwo unser E-Rezept abzuholen. Ja. Das soll ja natürlich schön mal über die E-Rezept-App gehen. Ja.
Was haben wir für einen Grund, das abzuholen? Weil eigentlich, was mache ich mit dem Rezept? Ich gehe zur Apotheke, hole mir mein Medikament ab. Und das liegt ja immer in der TI, in meiner Box quasi.
Ja.
Warum brauche ich denn jetzt noch die App?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ich beantworte die Idee gerade mal kurz mit einer Statistik. Es ist so, dass nur 1% aller E-Rezept-Einlösungen über die App funktionieren. Und tatsächlich fast alles andere über entweder die elektronische Gesundheitskarte oder den Papierausdruck, zu dem habe ich noch nichts gesagt. Du brauchst es nämlich eigentlich wirklich nicht, ja.
Okay.
Also um dein Medikament in die Hand zu bekommen, nachdem du beim Arzt warst, musst du nicht selber bei der TI dein Rezept abrufen. Du brauchst auch noch nicht mal wissen, wie das da drin aussieht in deinem Fach. Mhm. Grundsätzlich aber, und wenn wir vor allen Dingen jetzt mal, die TI ist ja nicht nur für das E-Rezept, sondern für das, jetzt müssen wir kurz zurückspulen, was ich gesagt habe am Anfang, auch für die elektronische Patientenakte soll die mal da sein, könntest du schon ein gesundes Interesse daran haben, selber zu sehen, was deine E-Rezepte sind und auch wie deine Krankenakte aussieht.
Ja, das stimmt.
Ich und nicht, dass du dann lieber Herr Apotheker, können Sie mal bitte gucken für mich, was steht denn da eigentlich drin? So, ja. Also das ist ja auch vom Datenschutz her, das sind ja eigentlich mal deine Daten. So, ja. Also solltest du auch das Recht haben, die anzugucken.
Okay, das ist dann also ein anderer Anwendungsfall einfach noch.
Und der nächste Anwendungsfall ist, wenn du natürlich, das ist ja immer noch oldschool, wenn du jetzt, also wenn du jetzt daran denkst, dass du zu Fuß unterwegs bist und gehst zum Arzt und dann mit deiner Karte zum Apotheker, dann stimmt dein Case. Wenn du aber weder zum Arzt gehst, noch zum Apotheker, weil du zum Beispiel gebrechlich bist und alles von zu Hause aus machen möchtest, dann gibt's einen anderen Case, da könntest du sagen, okay, jemand geht für mich zum Arzt, mit meinem Auftrag wird ein E-Rezept für mein Ich-Gebrechlicher erstellt und ich habe eine App und sehe jetzt, was für ein Rezept, welche Mittel wurden mir verschrieben, ja, ist alles richtig, weil ich es mir selber von der TI abgeholt habe und jetzt suche ich mir eine Versandapotheke aus, die dieses Rezept liefern kann und das kann die App, ich habe sie mir runtergeladen, ja, da kannst du quasi dann, wenn du dann irgendwie dein Rezept hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt scrolle ich mal zum Beispiel die Apotheken durch, die in meinem Radius sind und die das zum Beispiel liefern würden. Ja. Und dann kannst du dieses Rezept halt auch per App, ohne dass du in der Apotheke stehst, übermitteln diese Apotheke. Ja. Dann kriegen die so eine Art E-Mail, TI-E-Mail. Ja. Das heißt übrigens KIM, das Kommunikations- Informationsmanagementsystem oder irgend sowas, keine Ahnung. Also das innerhalb der TI gibt es so eine Art wie so ein Chat. Ja? Ja. Das ist aber POP3, mal kurz, also ich sage dazu weiter nichts, ist auf POP3 basiert. Das ist also wie so eine Art sehr einfacher E-Mail-Outlook wie früher so. Ja? So funktionieren die Nachrichten da, aber ist egal, es funktioniert ja. Auf jeden Fall kriegt der Apotheker dann quasi von dir aus der App heraus die Anforderung, bitte hier, ja, das ist ein valides Rezept gezeichnet vom Apotheker und sowas, schickt mir das hin. Mhm. In die Blumenstraße 25, ja. Dafür kannst du die App geben und natürlich für die Patientenakte sowieso, da glaube ich, brauche ich nicht erklären, warum das sinnvoll ist, dass du es selber sehen darfst.
Ja, also es wird beides die gleiche App sein, für Patientenakte und für Rezepte.
Daran glaube ich noch nicht.
Ja. Okay. So. Ja, gut. Alles klar.
Dazu kann ich auch noch mal kurz was sagen. Also jetzt, ich habe was am Anfang gesagt, derjenige, der gut zugehört hat, wird sich jetzt sagen, so, was haben die da vor? Und also es gibt die Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen, elektronische Patientenakte zu führen. Mhm. Es gibt aber keine Standardisierung. Also deine Barmer-Patientenakte hat mit meiner TK-Safe-Akte technisch genau nichts zu tun. Inhaltlich sollen die das Gleiche machen, tun sie wahrscheinlich auch, mhm. Aber
schlimmsten Fall sind da also 50 IT-Dienstleister beauftragt worden, sowas mal zu bauen für eine jeweilige Krankenkasse, ne?
Ja, und der Plan ist ja jetzt eigentlich von der Bundesregierung ist ja eigentlich der Plan, die elektronische Patientenakte zentral einzuführen, ne? Die macht dann sofort Konkurrenz mit allen existierenden, verpflichtend gebaut zu werdenden elektronischen Patientenakten aller verschiedenen Versicherungen, so, ja? Ja. Also ob das jetzt alles so Sinn macht und wie viel Geld jetzt hier an der Stelle verschwendet wird, ich spekuliere nur, aber
das ist ja eh so immer so ein Thema mit den gesetzlichen Krankenversicherungen. Wie viele brauchst du da tatsächlich, ne?
Erstens das, ne? Und wenn dann noch jeder irgendwie dazu angehalten ist, seine eigene Softwarelösung für das immer gleiche Problem zu machen, dann was am besten zentral gelöst wird. Ja. Es ist auch so, dass die E-Rezept-App, die ist erstens nicht so einfach zu installieren, das wollte ich eigentlich mal vorstellen. Also ich habe deswegen, das ist jetzt kurze Anekdote, deswegen haben wir es nämlich, liebe Zuhörer, nicht geschafft, vor dem Urlaub das zu machen, weil ich wollte wenigstens, habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier so einen Podcast über E-Rezepte mache, musst du wenigstens mal die E-Rezept-App installiert haben. Ja. Ich dachte, das mache ich schnell und dann lese ich mich noch mal ein bisschen durch. Es hat aber 1,5 Stunden gedauert für jemanden, der Software entwickelt, diese Rezept-App zum Laufen zu bekommen. Ja. Also das ist alles andere als trivial. Am Ende brauchte ich noch mein Perso mit dem PIN und dann musste ich noch was einlesen per
das ist Voraussetzung. So
Perso mit PIN. Ja, also wenn du fertig bist, hast du noch 4 weitere Apps neben der E-Rezept-App, und, weil die Authentifizierung geht dann über deine Krankenkasse. Die Krankenkasse braucht dann nochmal den digitalen Personalausweis. Dafür brauchst du dann nochmal eine spezielle App, wo du das dann auch nochmal vorhältst, dass man hier die Hologramme und so weiter sieht im Video. Also ich habe mit keinem persönlich gesprochen, aber also
Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, es wird jetzt teilweise auch trotzdem noch auf Papier irgendwie was gemacht. Papier sieht aber anders aus als das alte Rezept.
Richtig.
Was ist das und warum? Mhm.
Warum ist eigentlich relativ klar, weil, okay, wenn halt mal die Hardware nicht funktioniert.
Ja.
Und deine Krankenkasse, oder du hast, die Krankenkarte musst du schon immer dabei haben, sonst kriegst du es ja nicht. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, das ist das Dilemma. Ja, ja, aber wenn zum Beispiel die Telematikinfrastruktur mal wieder ein Problem hat oder irgendwie, ja, und du willst aber mal die Arztpraxis verlassen, ja, und nicht warten, bis nach einer Stunde irgendwie das Problem gelöst ist, ja, mhm. Und sondern einfach mal weitergehen, ja, dann kann dir halt der Arzt ein Rezept wieder ausdrucken. Und das, was da draufsteht, ist eigentlich alles irrelevant, bis auf diese QR-Codes. Das sind im Prinzip pro Verschreibung, du kannst ja auf einem Rezept mehrere Verschreibungen haben, ne? Ibo, 800 und was nicht alles, also bis zu 3, glaube ich, geht aus technischen Gründen. Mehr gehen da schon wieder nicht. Und da wird halt quasi eigentlich das, was auf der Gesundheitskarte als Identifikation genutzt wird, um in der Telematikinfrastruktur deinen entsprechenden Schrank richtig aufzumachen, einfach als QR-Code auf das Papier gedampft. Ja.
Verstehe.
Und dann macht eigentlich der Apotheker das Gleiche wie mit der Gesundheitskarte. Er nimmt aber nur dieses Papier, scannt den QR-Code ein. Ja, jetzt bin ich überfragt, ob das ein Handlesegerät ist an diesem Kasten. Weiß ich nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber ist auch egal. Wichtig ist, dahinter steht halt quasi die Authentifizierung und die ID, die gleichrangig ist zu dem, was eigentlich in deiner Gesundheitskarte hinterlegt ist. Und da funktioniert es halt auch. Ja. Damit öffnest du quasi dein Paketfach. Man kann es sich fast so ein bisschen vorstellen, wenn du, ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie ein Paket bekommen hat und das so abgegeben wurde in so einem, die stehen dann ja draußen, so wie heißt denn das?
Packstation.
Packstation, danke. Da hast du ja ziemlich viele Türen und so weiter, ne? Und hinter einer Tür liegt halt dein Krempel, ja? Und in der die Packstation ist die Telematikinfrastruktur und diese ID um deine Tür, wo dein E-Rezept drin liegt, aufzumachen, ist halt entweder auf der Gesundheitskarte oder im QR-Code von dem ausgedruckten Zettel oder in der App als ID hinterlegt, mit der du dann direkt das abholst. So, ja. Diese drei Möglichkeiten gibt's ja auch nur. Also es gibt die App, mit der kannst du E-Rezepte einlösen, diesen ausgedruckten Zettel oder halt deine Gesundheitskarte.
Ja. Perfekt.
Ja, und das geht jetzt alles so los und man könnte jetzt sagen, okay, cool, und wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann lösen wir doch mal ganz schnell das ganze Papier ab und die rosa Rezepte. Dann ist es nämlich nicht so, dass die rosa Rezepte nicht mehr gibt, sondern gibt's schon noch, weil man hat sich entschieden, nicht gleich alles elektronisch rezeptmäßig, verschreibungsmäßig zu machen, sondern erstmal nur die einfachen Sachen. Es folgen erst, also laut Plan sogar, selbst wenn man es technisch früher könnte, ja, am 1.7.25 dürfen wir erst Betäubungsmittel auf elektronischen Rezepten verschreiben. Das heißt, genau, und ab 1.1.27 geplant Heilmittel und ab 1.7.27 Hilfsmittel. Das heißt, und das ärgert mich, das sage ich jetzt mal, wir haben einen geplanten Limbo zwischen analogen rosa Zetteln und modernen elektronischen Rezept geplant und gewollt bis Sommer 27. Das ist eine ziemliche Katastrophe, finde ich, weil jetzt müssen nämlich die Ärzte beide Systeme aufrechterhalten. Sie müssen in der Lage sein, rosa Rezepte zu schreiben. Apotheken müssen in der Lage sein, rosa Rezepte einzulösen. Und diese ganze analoge Prozesskette muss am Leben erhalten werden für BTMs, Heilmittel und Hilfsmittel, während gleichzeitig auf elektronische Rezepte für alles andere umgeschaltet werden muss. Das hat vielleicht Gründe, also für mich ist das nicht ganz so, also ich finde das krass, aber okay, vielleicht bin ich auch nicht tief genug drin, ich muss vorsichtig sein, ich will mal keine Meinungsmache machen.
Ja, gut, so tief wie du haben sich jetzt auch noch nicht so viele Leute, glaube ich, damit beschäftigt.
Ja.
Also Autonomalverbraucher sicherlich nicht.
Vielleicht nicht, ja, genau. Aber das ist ja immer die Idee von dem Podcast, wir wollen so ein bisschen technisch einleuchten.
Ja.
Und ich schließe das ab und dann haben wir, glaube ich, auch lange genug gefaselt, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
Eine Viertelstunde.
Ja, okay, dann reicht's ja auch bald hin für dieses Thema. Ich wollte nur noch sagen, diese TI 1.0, die hatte ich ja angesprochen, mit diesen Konnektoren und so weiter und so fort. Ja. Und diese VPN-Leitung, was so ein bisschen altbacken ist. Ja. Haben die selber erkannt und wollen die auch ändern. Und es ist ganz unter ganz starker Entwicklung jetzt. Und die kommt demnächst raus oder ist schon zum Teil released. Ist auch nicht ganz so transparent kommuniziert, würde ich sagen. Die TI 2.0. Und wo man die TI 2.0 ist das, was wir sagen würden, moderne Cloud-Anwendung. Mit Authentifizierungsprovider, ne, ISP, also du hast dann verschiedene gesicherte Stellen, die dich identifizieren. Dann gibt es auch eine sogenannte Gesundheits-ID, das ist dann alles losgelöst von diesen Kartennummern, die da auf diesem Plastik eingestanzt sind. Dann kannst du einfach eine Gesundheits-ID bekommen und dann kannst du so wie bei Sign-In with Google, ja, oder Sign-In with Microsoft, dann gibt es da auch irgendwas, das wird wahrscheinlich nicht Google sein oder Microsoft, ja, im besten Falle, ja, also, sondern irgendein anderer Anbieter. Aber was ich sagen will, dann kannst du dich halt über das ganz normale Internet und auch ohne VPN-Kanal einwählen. Und warum? Weil wir haben ja auch Sicherheitstechnik auch ohne VPN und auch ab Browser, ja, weil wir verschlüsselte Daten durch TLS, ja, und was da jetzt auch noch anliegt, ist halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter. Also man verschlüsselt die Leitung und die Daten, ja, auf moderne Weise ohne VPN, ja. Und das soll alles kommen, ne, plus alle Gadgets, die man halt so hat, in der modernen Welt, ja. Okay. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man auf die Gematik tritt, so die Prozesse, das sind ja alles Behörden und Gesetzgebungssachen und Richtlinien, das ist ja alles ganz furchtbar langsam. Es dauert alles ewig langsam. Zu allem muss irgendwie Lastenhefte aufgeschrieben und User Stories. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, Abstimmungsmeeting und Gremien, Wahnsinn, so, ja, und genau. Freigabeprozesse und was nicht alles, ne?
Und diese Prozesse halten einfach der technologischen Entwicklung, wie wir sie erleben, halt überhaupt nicht stand, ja. Und wenn du, das ist ja keine Startup, die Gematik, die so wie wir sagen können, okay, ja, das, die Version ist schon veraltet, wir nehmen die nächste, ja, rums, bums, fertig, ja. Das so einfach geht das halt aus prozesstechnischen Gründen einfach nicht, ja.
Ja.
Deswegen muss man mal ein bisschen aufpassen, da auch wenn die Apotheker und Ärzte zu Recht sehr viel frustriert sind und sehr viel schimpfen. Es ist halt auch ein schwieriger Kompromiss, glaube ich, wenn man ein hochsicheres, hochreguliertes Softwaresystem haben möchte, was dann auch noch auf dem letzten Schrei der Technik funktionieren soll. Ich glaube, da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz, das geht irgendwie nicht so richtig. Ja. Insofern muss man ein bisschen Geduld haben, glaube ich. Ja. Aber es ist der richtige Weg, ist doch voll cool. Also ich meine, wir haben das E-Rezept und der Kram funktioniert ja im Prinzip. Ja, also ist doch cool.
Ja, ja, finde ich eine schöne persönliche Nachricht zum Ende. Ja. Obwohl, du hast ja gar nicht so groß gemeckert. Ja, aber.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin mal wieder dran mit meinem Arztbesuch. Ich habe noch nicht mal mein erstes E-Rezept eingelöst. Ja, aber ich bin schon gespannt.
Ja. Ja. Vielleicht kannst du nochmal ein Update geben.
Ja.
Cool. Was müssen wir noch wissen über das ganze Thema E-Rezept, elektronische Patientenakte?
Oh, ich glaube, ich habe mir relativ viel von der Seele geredet.
Okay.
Mein Vater hat noch gesagt so, und der ist jetzt schon, ja, der ist jetzt schon mal so, dass man sagt irgendwie, der hat ja damals schon angefangen, da kamen gerade erst die Computer auf. Ja, also war die Digitalisierung der Apotheke eigentlich gar nicht vorhanden, hat man alles noch mit Lochkarten gestanzt und so weiter. Und ich kenne das noch, als ich irgendwie selber irgendwie 8 Jahre war, ich durfte immer beim Lochkartenstanzen helfen. Ne, da wurde also.
Ja, Wahnsinn. Also in einer Generation quasi von, also komplett analog.
Und komplett analog, dann über Lochkarten so, ne, also halb analog, da mit so einem Steckding irgendwie. Dann haben wir einen Piep gemacht.
Ja, und
per Modem noch über zu den Großhändler irgendwelche Sachen übertragen und so. Das habe ich alles noch erlebt. Ja.
Ja.
Und jetzt hat mein Vater das auch noch erlebt, E-Rezept und so. Und er ist gar nicht, und ich habe gedacht, das hat ihn völlig überfordert. Es wird aber anscheinend gut geschult, also er macht nur Vertretungsarbeit in den Apotheken, weil jetzt hat auch zu Recht jetzt schon lang genug gearbeitet, also hier und da, wenn man auf dem Land mal Engpass ist, hilft er mit. Und es wird aber so gut erklärt und gemacht und die Apotheken sind eigentlich bereit und es funktioniert, er hat gesagt, relativ reibungslos, ja. Auch, und das ist jetzt so eine ganz typische Land-Land-Apotheke. Und die Leute, also es gibt keine größeren Probleme, sagt er. Es ist okay und es wird eigentlich auch akzeptiert und man ist ja im Prinzip, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen kommunizieren. Hier müssen wir nochmal ein bisschen, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja. Und man kann ja auch die Leute mitnehmen. Es funktioniert dann auch. Sowas hat immer ein bisschen Reibungsschwierigkeiten, aber das ist halt der richtige Weg. Und dieses Gefühl, das müssen wir schon mal verbreiten. Ja.
Ja.
Also nur zu sagen, weil das irgendwie Anlaufschwierigkeiten hat, irgendwie das wieder auf analog zu gehen, das ist halt voll überhaupt gar keine Alternative.
Ja, das wäre auf jeden Fall der falsche Schluss daraus.
Ja. Klar.
Aber nichtsdestotrotz kann man ja im
Kommunikation kann man ein bisschen besser
Change Management, machen. Kommunikation, ja. Modernes Projektmanagement irgendwie an der Stelle anwenden.
Ja, in jeder Firma läuft das ein bisschen besser, als das jetzt hier irgendwie, glaube ich, in der Gesellschaft gelaufen ist. Aber gut, man kann ja nur lernen. Ne?
Ja, genau. Prima, dann machen wir den Deckel drauf. Für heute.
Oh, heute haben wir einen Deckel drauf.
Sonst ja.
Haben wir mal einen Sack zu.
Nee, Deckel drauf heute.
Okay, gut.
Nächstes Mal hast du gesagt, gibt's wieder mehr Technik.
Ja, ich teaser mal an. Ich glaube, wir werden eine Folge über CSS machen, also über die Cascading Style Sheets. Ja, ganz, ganz explizit nur über die. Die haben es verdient, auch eine ganze Folge zu bekommen.
Ja. Okay, wenn noch was dazwischen kommt in den nächsten 2 Wochen, gibt's halt was anderes. Ja, schauen wir mal.
Ja, so ist es. Schauen wir mal.
Aber auf jeden Fall sind wir wieder zu zweit das nächste Mal ohne Gäste.
Das kann man so sagen,
ja. Ja, also dann, Leute, schöne Ostern. Genießt die freien Tage, ob ihr nun Ostern feiert oder einfach frei habt. Und denkt an den Hannover-Messe-Link. Der ist in den Shownotes und wir hören uns in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.
Tschüss aus Hamburg.
Einfach Komplex wird präsentiert und produziert von Heisenware. Wir freuen uns auf deine Fragen und dein Feedback an podcast@heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Bis Dienstag in 2 Wochen und tschüss aus Hamburg.